SWR 2 Zeitgenossen.
Sein ganzes Berufsleben hat er der Außenpolitik und der Diplomatie gewidmet. Ob bei UNO oder OSZE, im Bundesaußenministerium, als deutscher Botschafter in London und Washington oder als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, deren Stiftungspräsident er heute ist, Wolfgang Ischinger. Herr Ischinger, Sie lehren unter anderem als Honorarprofessor in Tübingen und an der Hertie School in Berlin Krisendiplomatie. Brauchen wir mehr Diplomatie in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland?
Ich denke, wir können gar nicht genug Diplomatie haben, in der Tat. Das Problem ist nur, ich staune immer, wenn aus Kreisen auch der Berliner Politik der Ruf erschallt, jetzt muss doch endlich mal in diesem Ukraine-Krieg die Diplomatie sprechen und man muss diplomatisch tätig werden. Der Weg von Krieg zu Frieden erfordert in der Tat viel Diplomatie, aber eben auch mehr als nur Diplomatie. In diesem Fall brauchen wir eben auch militärische Aktivitäten, um aus Krieg Frieden zu machen. Das ist das große Problem und das sind genau die Themen, mit denen ich mich in meinen Lehrveranstaltungen in Tübingen, aber auch in Berlin gemeinsam mit den Studenten beschäftige. Wie muss das Zusammenspiel zwischen den diplomatischen Akteuren und den militärischen Akteuren so verlaufen, dass man möglichst rasch von Krieg zu Frieden kommt? Ein ganz schwieriges Thema.
Aber viele sagen ja, wir müssten parallel zum Krieg schon lange intensivst mit Russland verhandeln. Passiert das hinter den Kulissen und wir kriegen es gar nicht mit? Oder ist das, wie viele sagen, mit Russland, mit Putin in dieser Situation einfach nicht möglich, weil er es nicht will?
Erstens wissen wir aus den öffentlichen Verlautbarungen des russischen Präsidenten, aus Verlautbarungen seines Außenministers und anderer Akteure in Moskau, dass Russland zwar behauptet, verhandlungsbereit zu sein, aber natürlich nur, wie sagt man denn so schön, on Russian terms, also nur zu den von Russland genannten Bedingungen schließen ein, dass die Ukraine vorab schon mal akzeptieren müsste, dass die vier in Frage stehenden Oblasts, also die vier Regierungsbezirke im Osten der Ukraine, schon mal von vornherein Russland gehören. So kann man natürlich nicht ernsthaft glauben, in Verhandlungen eintreten zu können. Das ist eine Vorbemerkung. Die zweite, die ich mir erlauben möchte, ist, es gibt in der Diplomatie zwei Möglichkeiten. Man kann Diplomatie betreiben als, ich sage das jetzt sozusagen in Gänsefüßchen, als Megafon-Diplomatie. Das heißt, man teilt mit, dass man jetzt eine Botschaft an die andere Seite schickt und sie auffordert, doch endlich dies oder jenes zu tun oder zu lassen. Und anschließend gibt man dann eine Presseerklärung ab. Das ist öffentlich geführte Diplomatie, die ist häufig wichtig, meist auch aus innenpolitischen Gründen. Wie effizient sie ist, da darf man Fragezeichen dran machen. Die andere Form der Diplomatie, Herr Bock, ist das, was man stille Diplomatie nennt. Also ich habe noch Leute kennengelernt, die als erfahrene Diplomaten mit stiller Diplomatie große, ja historische Erfolge erzielen konnten. Denken Sie mal an Henry Kissinger, der mehrfach ganz geheim in den 70er Jahren nach Peking geflogen ist, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es zu einer gegenseitigen Anerkennung zwischen den USA und der Volksrepublik China kommt. Das war erfolgreiche stille Diplomatie. Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, wir brauchen in der Tat in der aktuellen Lage weniger Megafon-Diplomatie, mehr stille Diplomatie. Ich würde mir wünschen, dass hinter den Kulissen in der Tat auch mit Moskau und zwischen Moskau und Peking und den USA gesprochen wird, sondiert wird über die möglichen Modalitäten einer dann tatsächlich irgendwann stattfindenden Verhandlungsrunde, eines Waffenstillstands oder eines richtigen Friedensschlusses.
Passiert das womöglich und wir kriegen es nur nicht mit?
Naja, wir kriegen natürlich das nicht mit, was sozusagen unter der Wasseroberfläche stattfindet. Lassen Sie uns mal gemeinsam hoffen, dass da das eine oder andere stattfindet. Mhm. Wir kriegen das mit, was oberhalb der Wasseroberfläche stattfindet. Dazu zählen zum Beispiel auch Besuche, die sind auch öffentlich bekannt geworden, beispielsweise meines langjährigen amerikanischen, von mir sehr geschätzten Kollegen Bill Burns, früherer Botschafter in Moskau, der jetzt der Chef der CIA ist. Er ist im Auftrag seines Präsidenten mehrfach in dieser Ukraine-Konfliktlage in Moskau gewesen und hat tatsächlich, nach allem, was wir wissen, versucht zu sondieren, wie denn die Voraussetzungen für sinnvolle Verhandlungen, nicht nur pro forma Verhandlungen, aussehen können. Ich würde mir wünschen, dass auch von europäischer Seite, einschließlich natürlich auch von deutscher Seite, solche und ähnliche Gesprächsversuche gestartet werden. Aber wir müssen natürlich ganz bescheiden und ehrlich auch miteinander umgehen. Für Moskau ist es zweitrangig, was Berlin oder was Paris denkt. Für Moskau ist erstrangig und wichtig und wahrscheinlich alleine wirklich wichtig, was Washington denkt. Und deswegen sind diese Kontakte zwischen Moskau und Washington in der Tat das Allerwichtigste, wenn wir über die Fragen nachdenken, wie können wir denn möglicherweise in eine Verhandlungssituation gelangen.
Ist denn eine stille Diplomatie in der heutigen Zeit noch so möglich, wie das vielleicht zu Ihrer Zeit im Bundesaußenministerium noch möglich war? Weil heute wird ja alles gleich an die Öffentlichkeit gezerrt. Die Medien berichten über alles, glaube ich, viel exzessiver, viel ungefilterter und oft auch verantwortungsloser, als das vielleicht vor 20, 30 Jahren passiert ist.
Ja gut, aber es liegt ja nicht an den Medien. Ich würde die Medien, nicht nur, weil ich jetzt hier mit einem Journalisten rede, ich würde jetzt nicht die Medien dafür verantwortlich machen. Das ist die Verantwortung der politisch Handelnden. Man kann natürlich Gespräche mit Kiew, man kann natürlich Gespräche mit Moskau unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen. Wir sprechen hier miteinander wenige Tage sozusagen vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2023. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist über die längeren Jahre, ich habe diese Konferenz jetzt 15 Jahre lang leiten dürfen, ist zu einem hervorragend geeigneten Platz geworden, wo man tatsächlich auch stille Diplomatie praktizieren kann. Ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich könnte zumindest eine Andeutung machen. München wurde natürlich von manchem amerikanischen Politiker in diesen letzten längeren Jahren genutzt, um beispielsweise mit Vertretern des Iran einfach hinterm Vorhang mal eine Stunde oder zwei zu sprechen. Reisen von amerikanischen Politikern nach Teheran waren nicht nur politisch, die waren auch rechtlich kompliziert, eigentlich fast unmöglich geworden. Aber in München, im Hotel, in einem Besprechungsraum, war das natürlich möglich. Da musste man keine protokollarischen Probleme lösen. Und deswegen ist die Münchner Sicherheitskonferenz, mal abgesehen von dem, was da auf der Hauptbühne öffentlich passiert, natürlich der Schauplatz vieler, vieler einzelner Gesprächskontakte und Gesprächsrunden, die man tatsächlich auch als Versuche erfolgreicher stiller Diplomatie qualifizieren kann.
Wie wichtig ist überhaupt das Atmosphärische, das persönliche Kennen, das Miteinander auch mal ein Bier trinken oder in die Sauna gehen, wie es Helmut Kohl gemacht hat, um eine stille Form der Diplomatie zu praktizieren?
Ohne Vertrauen funktioniert auch in einer persönlichen Beziehung nicht viel. Denken Sie mal an eine eheliche oder Partnerschaftsbeziehung. Also man braucht schon ein gewisses Grundvertrauen, damit eine Beziehung funktioniert. Das ist in der internationalen Diplomatie nicht wesentlich anders. Vertrauen, so ist mir das vor 40 oder 45 Jahren beigebracht worden und so versuche ich es auch immer wieder jungen Nachwuchsdiplomaten zu erläutern. Vertrauen ist sozusagen die Währung der Diplomatie. Ohne Vertrauen geht wenig, mit Vertrauen geht auch nicht alles, aber mit Vertrauen ist vieles möglich. Und deswegen ist ein gewisses Grundvertrauen, auch ein persönliches Vertrauen, schon sehr, sehr wichtig. Wenn gar kein Vertrauen da ist, so wie jetzt im Augenblick, beispielsweise zwischen dem Westen und der Russischen Föderation, zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation, da muss man dann zu Hilfsmitteln greifen, um das fehlende Vertrauen zu ersetzen. Da kann man dann beispielsweise in der modernen Welt des 21. Jahrhunderts zu Verifikation schreiten. Da kann man sagen, wir vertrauen zwar nicht darauf, dass du keine Waffensysteme dieser oder jener Art in dieser oder jenen Lokalität stationierst, aber wir können das mit Satelliten oder mit elektronischen Mitteln so gut kontrollieren, dass es verifizierbar wird und dadurch können wir gemeinsam davon ausgehen, dass unsere Vereinbarungen tatsächlich auch eingehalten werden. Weil beide Seiten wissen, wir kriegen es mit, wenn einer versucht zu schummeln.
Aber schöner ist natürlich, wenn tatsächlich eine Vertrauensbasis, eine persönliche, da ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch das ist schwieriger geworden. Sicherlich mit Autokraten sowieso schwieriger. Aber vielleicht auch jetzt bei uns in Deutschland mit unseren Regierungsspitzen. Also jemand, der so spröde ist wie Kanzler Scholz. Oder auch Angela Merkel, die ja auch sehr spröde und eher zurückhaltend ist, zumindest im Auftreten nach außen. Da hatte ich so den Eindruck, da passiert nicht das, was vielleicht bei einem Schröder oder Kohl eher passiert ist. Eben dieses, wir trinken mal ein paar Bier oder Schnäpse zusammen oder gehen zusammen in die Sauna. Dass Frau Merkel mit Herrn Putin in die Sauna geht, so wie das Herr Kohl mit Herrn Jelzin gemacht hat, kann man sich eher nicht vorstellen.
Es gehören ja zur Herstellung einer Vertrauensbasis immer zwei. It takes two to tango, wie man so nett sagt. Und ich will jetzt mal doch eine Lanze brechen, nicht nur für Frau Merkel, sondern auch für den aktuellen Bundeskanzler, für Olaf Scholz. Also vertrauenswürdig ist er allemal, würde ich mal sagen, in der internationalen Politik. Es ist ja nicht so, dass Olaf Scholz sich jetzt in diesem einen Jahr und wenige Monate seiner Amtszeit dekouvriert hätte als jemand, der einfach irgendwas sagt und auf dessen Wort man sich nicht verlassen kann. Ich würde eher umgekehrt sagen, es ist zwar nicht ganz einfach, mit Olaf Scholz anscheinend in ein lockeres, vertrauensvolles Gespräch zu kommen, aber wenn man von ihm mal eine Zusage bekommen hat, denke ich, werden die meisten seiner Gesprächspartner das Gefühl haben, da kann ich mich dann auch wirklich drauf verlassen. Da muss man nicht unbedingt den fröhlichen, pfälzischen Charakter haben, mit dem seinerzeit Bundeskanzler Kohl seine Gesprächspartner umgarnt und eingefangen hat. Der hatte dafür in der Tat ein ganz besonderes Händchen.
Wenn wir gerade bei Kanzler Scholz sind, Sie haben ihn und die Bundesregierung ja eigentlich ungewöhnlich deutlich für ihre diplomatischen Verhältnisse kritisiert, weil so lange wegen der Panzerlieferungen gezögert wurde. Sie haben auch gesagt, Sie haben beim Weltwirtschaftsforum in Davos klar den Eindruck gehabt, dass wir uns mit der Haltung, die wir bis dato hatten, isolieren. Wie froh sind Sie jetzt, dass wir das zugesagt haben mit den Panzern? Und wie wichtig ist das? Sie haben es ja eingangs mit der Krisendiplomatie gesagt, dass eben die Ukraine in die Lage versetzt wird, sich wirklich auch zu wehren.
Also wir müssen uns überlegen, was wir hier eigentlich machen. Mir scheint, dass in unserer, ja, nennen wir es doch mal, die Panzerdebatte, die Waffenlieferungsdebatte, dass wir uns ein kleines bisschen verlieren in diesen technischen Einzeldebatten. Ja, was ist mit der Munition für den Gepard? Ja, wie viele Marders wollen wir jetzt liefern? Und wollen wir nun Leopard-Tanks liefern? Ja oder nein? Worum geht's denn? Es geht ja jetzt nicht um den Verkauf von 14 oder 28 Leopards, sondern es geht um eine viel, viel größere Frage. Die größere Frage lautet, können wir, und wenn ja, wie, einen Beitrag dazu leisten, dass die Voraussetzungen für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland verbessert werden, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass es tatsächlich zu ernst gemeinten Verhandlungen auf beiden Seiten ernst gemeinten Verhandlungen kommt. Und da bin ich in der Tat der Meinung, so wie die Lage leider seit längeren Monaten ist, werden die Voraussetzungen für ernst gemeinte Verhandlungen erst dann vorliegen, wenn die Führung im Kreml eindeutig zu dem Ergebnis kommt, wir können diesen Krieg nicht mehr mit der Verwirklichung unserer Kriegsziele, also quasi der Unterwerfung der Ukraine oder zumindest der Besetzung und der Einverleibung dieser vier östlichen Oblasts, einschließlich der Krim, umsetzen. Wir müssen jetzt an den Verhandlungstisch. Um diese Lage herbeizuführen, braucht die Ukraine unsere Unterstützung, unsere finanzielle Unterstützung, die politische Unterstützung und auch die Waffen, um den Punkt in Moskau deutlich zu machen, dass Moskau seine Kriegsziele nicht erreichen kann. Erst dann wird irgendwann hoffentlich die russische Seite einlenken und bereit sein, ernsthaft, nicht nur for show, am Verhandlungstisch mitzumachen. Deswegen sind diese Waffenlieferungen ein Instrument zur Herbeiführung von Verhandlungen und sie sind damit, wenn sie richtig durchgeführt werden, ein Instrument zur Herbeiführung des Friedens.
Und da würden Sie auch keine Grenze ziehen. Also jetzt zum Beispiel über Kampfflugzeuge zu reden, ist dann eigentlich auch konsequent, weil wir die Ukraine ja in die Lage versetzen müssen, diesen Krieg zumindest nicht zu verlieren.
Also hier dürfen wir uns wieder nicht allzu sehr in der Militärtechnik verlieren. Also ich muss ein bisschen grinsen, wenn ich gelegentlich höre, dass Toni Hofreiter von den Grünen jetzt zu Deutschlands größtem Panzerexperten avanciert ist. Ich möchte nicht mir selber den Ruf erwerben, dass ich jetzt Deutschlands größter Experte für den Tornado oder für den Leopardpanzer bin. Ich bin allerdings folgender Meinung aus meiner diplomatischen Sicht. Wir und unsere Partner und die Ukraine dürfen es nicht leichtfertig der russischen Seite leichter machen als nötig, zu wissen und zu verstehen, mit was sie zu rechnen haben. Und das ist ein Punkt, den ich in der Vergangenheit gerne kritisiert habe. Wenn beispielsweise von deutscher Regierungsseite, egal von wem, oder von einzelnen unserer Partner gesagt wird, ja, also diese oder jene Waffen, die liefern wir überhaupt nicht, dann ist das ja nichts anderes als eine kostenfreie Mitteilung an die russische Seite, dass sie sich auf bestimmte Eventualitäten, auf bestimmte Bedrohungsszenarien nicht einstellen muss. Damit machen wir es der russischen Seite leichter. Deswegen bin ich der Meinung, um es auf den Punkt zu bringen, wir sollten gar nichts ausschließen. Ich habe das auch in der Flugzeugdebatte gesagt. Wir sollten überhaupt nichts ausschließen. Das heißt ja nicht, dass wir Flugzeuge zur Verfügung stellen müssen. Aber wir sollten die russische Seite dazu zwingen, sich auch für den Fall möglicher ukrainischer Luftangriffe ausrüsten zu müssen. Das sind zusätzliche Kosten, das sind zusätzliche für die Kasernen in Westrussland erschwerende, teure Maßnahmen, die Russland damit aufgezwungen werden. Warum sollten wir das denn der russischen Seite ersparen? Also ich bin dafür, gar nichts ausschließen und nur das ankündigen und durchführen, was wir dann tatsächlich für dringend notwendig halten, damit dieser Zustand erreicht werden kann, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich ein Zustand, in dem die russische Seite endlich erkennt, nicht nur die Militärführung, sondern auch die Führung im Kreml. Es wird nicht mehr besser. Also schreiben wir doch, wenn es möglich ist, den aktuellen Zustand auf dem territorialen Feld fest.
Können Sie denn trotzdem verstehen, dass sehr viele Menschen bei uns sehr besorgt sind, dass wir uns immer stärker in diesen Krieg engagieren, dass sie Angst haben und eben auch sagen, wie soll die Ukraine mit 44 Millionen Menschen einen Abnutzungskrieg gegen Russland mit 144 Millionen Menschen gewinnen?
Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Die russische Wirtschaft hat ungefähr die Größe, die Leistungskraft, ein bisschen weniger als die italienische Wirtschaft und ungefähr so viel oder ein kleines bisschen mehr als die spanische Wirtschaft. Das ist also wirtschaftspolitisch betrachtet ein mittelgroßes Land der Europäischen Union. Das ist das, was auf der russischen Seite vorhanden ist. Jetzt gehen wir mal auf unsere, also die westliche Seite. Da ist die Ukraine, die in der Tat natürlich darunter leidet, massiv darunter leidet, dass der Krieg auf ihrem Territorium stattfindet, dass die Infrastruktur von den Russen zerschossen werden konnte, dass viele Industriefirmen nicht mehr oder nicht mehr richtig produzieren können. Aber deswegen haben wir ja diese umfassende westliche Allianz von Ländern, die die Ukraine unterstützen. Und es ist die Frage erlaubt, Herr Brock. Überlegen wir doch mal gerade, wie ist es eigentlich den Alliierten im Zweiten Weltkrieg möglich gewesen, diesen Krieg zu gewinnen? Also den Krieg sowohl gegen Japan in Fernost wie den gegen Nazi-Deutschland hier in Europa. Und bei Lichte betrachtet können Sie zum Ergebnis gekommen, der Westen, insbesondere die USA, haben durch eine entsprechende Hochkurbelung ihrer wirtschaftlichen Produktionskraft, ihrer Kriegswirtschaft, so viel Flugzeuge, Panzer, militärisches Gerät, Artilleriegranaten, Lastwagen und so weiter produziert, dass Deutschland in der Tat null Chance hatte und tatsächlich am Schluss kapitulierte. Mit anderen Worten, mit der wirtschaftlichen Leistungskraft hat man dem Feind nicht nur widerstanden, sondern hat ihn besiegt. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, wie ein Land von der ökonomischen Leistungskraft Spaniens oder Italiens ich will ja nichts gegen Italiener oder Spanier sagen, es geht ja hier nur um statistische Vergleichsdaten, überhaupt mithalten könnte, wenn tatsächlich der Westen, sprich die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, das sind schon mal drei Nuklearmächte, plus Deutschland, plus Spanien, plus Italien, plus Schweden, plus Polen, gibt noch eine ganze Reihe von anderen europäischen Ländern, in denen auch Rüstungsgüter und Hochtechnologie produziert wird, von der Gewehrpatrone bis zu Hochleistungschips, die man ja heute auch immer stärker braucht. Also mit anderen Worten, Russland hat, wenn wir das ernst meinen, natürlich überhaupt gar keine Chance, einen solchen Wettbewerb, der ja nicht nur direkt an der Front auf dem Schlachtfeld stattfindet, sondern der sich auch durch Nachschub, durch Reparatur, Ersatzteile, durch Kraftstoff und so weiter äußert. Russland hat doch gar keine Chance, wenn wir es ernst meinen. Und deswegen habe ich in dieser Diskussion vor längeren Wochen auch schon mal in der Absicht zu provozieren natürlich den Begriff der Kriegswirtschaft eingeführt. Das ist ein in Deutschland historisch belasteter Begriff, das ist mir schon klar. Aber den Begriff hat Emmanuel Macron schon im Sommer letzten Jahres benutzt. Ökonomie de guerre, hat er gesagt. Wir brauchen kriegswirtschaftartige Prioritätensetzungen, nicht nur in Deutschland, sondern bei den Partnern. Und dann haben aus meiner Sicht die russischen Gegner der Ukraine keine Chance.
Könnte es dann passieren, dass Russland, gerade wenn es ökonomisch so in die Enge getrieben wird, einfach implodiert, weil die Wirtschaft nicht mehr mithalten kann? Und könnte das dann aber nicht auch wieder dazu führen, dass eine Kurzschlussreaktion kommt? Das ist ja das, was viele unserer Hörerinnen und Hörer sich ja auch befürchten, dass Putin dann sagt, so und jetzt setze ich Atomwaffen ein, jetzt ist sowieso alles egal.
Also diese Atomwaffenfrage, die ist ja interessanterweise anscheinend eine ganz besonders heiße Frage in Deutschland. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat gerade eine Studie vorgelegt, den Munich Security Report. Danach ist es ganz erstaunlich, nach einer in der Ukraine durchgeführten Umfrage, wie wenig Angst die Ukrainer haben. Bei denen würde im Zweifel ja die nukleare Explosion stattfinden. 90% der Ukrainer sagen, das ist uns egal, selbst wenn das stattfindet, wollen wir weiterkämpfen. Und deswegen ist es ein kleines bisschen merkwürdig, wenn Deutschland, ergriffen natürlich auch von russischer Desinformationspolitik und entsprechenden politischen Aussagen einiger weniger, wenn Deutschland hier in eine Art angstvolle Selbstabschreckung driftet und denkt, ja, um Gottes Willen. Also niemand kann solche Kriegsrisiken ausschließen und uns allen, mir zuvörderst als Diplomat, ich bin ja kein Kriegsführender, mir wäre es sehr lieb, wir könnten den Krieg schon vor Wochen beendet haben oder wir könnten ihn in den kommenden Tagen, hoffentlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in die richtige Richtung von Verhandlungen lenken. Aber die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Russland hat der europäischen Sicherheits- und Friedensordnung den Krieg erklärt, hat sein eigenes Nachbarland angegriffen. Und lassen Sie es mich vielleicht auf folgenden Punkt bringen. Wenn wir in Selbstabschreckung uns zurückziehen und sagen, wir wollen möglichst mit diesem Krieg gar nichts mehr zu tun haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn eines Tages die aggressive russische Militärmaschine nicht nur an der Westgrenze der Ukraine steht und damit die baltischen Staaten, die Slowakei, Polen direkt bedrohen könnte, mal von Moldawien ganz abgesehen, dann, Herr Brock, stünden wir vor einer Lage, in der wir nicht über 2% des Bruttosozialprodukts für Verteidigung, sondern vielleicht über 3 oder 4 oder mehr Prozent reden müssten. Dann wäre wirklich hier Materie am Letzten. Dann wäre jede Angst auch in Deutschland vor noch mehr Aggressionen und möglicher Krieg in unserer eigenen direkten Nachbarschaft berechtigt. Genau um dieses zu verhindern, versuchen wir doch der Ukraine dazu zu verhelfen, dass sie sich behaupten kann, dass sie als unabhängiger Staat weiter existieren kann, dass sie die besetzten Gebiete so weit wie nur irgend möglich zurückerhalten, befreien kann und damit Voraussetzungen, ich wiederhole mich, dafür geschaffen werden, dass es zu ernst gemeinten Verhandlungen kommt. Die Verhandlungen müssen unser Ziel sein. Ich spreche nicht von Sieg und Niederlage, sondern ich bin der Meinung, unser Ziel bei diesen Unterstützungsaktivitäten für die Ukraine, unser Ziel muss es sein, die Voraussetzungen für Verhandlungen und für Frieden zu schaffen. Nichts anderes und nicht mehr.
Und wie kann dann aus Ihrer Sicht ein Friedensschluss aussehen? Ist das der berühmte schmutzige Deal, der Putin das Gesicht wahrt, von dem so viele amerikanische Experten immer wieder gesprochen haben?
Ich glaube, hier muss man zwischen dem Wünschbaren und dem realistisch Erreichbaren ein kleines bisschen unterscheiden. Wünschbar wäre natürlich ein richtiger Friedensschluss mit überprüfbaren, vertrauensbildenden Maßnahmen, vielleicht in einer internationalen Truppe, die die Grenze zwischen den beiden Streithähnen dauerhaft absichert und so weiter und so weiter. Erreichbar ist ein solches Ergebnis, zumindest aus meiner heutigen Sicht, auf kurze und mittlere Sicht sicher nicht, auch aus Gründen der russischen, nicht wahr, Selbstachtung, aus Grund der russischen Kriegslust und so weiter. Ich fürchte deshalb, dass wir gut beraten sind, wenn wir auch politisch mit dem Worst Case rechnen, also mit dem schlechtestmöglichen Ergebnis. Wenn es dann besser ausgeht, umso schöner. Und das schlechtestmögliche Ergebnis wäre in der Tat so eine Art Waffenstillstand, wie er in den letzten 8 Jahren in der Ostukraine ja schon bestanden hat, wo jeden Tag Dutzende oder Aberdutzende Granaten von beiden Seiten ins jeweils andere Gebiet abgefeuert wurden, wo im Laufe der 8 Jahre 10 oder 15.000 oder mehr Menschen zum Opfer gefallen sind. Also eine schwierige und prekäre Waffenstillstandsregelung. Das wäre aber natürlich immer schon viel besser als ein heißer Krieg mit Vernichtungsstrategien und Angriffen aus der Luft und mit Drohnen. Wie man dann über einen längeren Zeitraum hinweg von einem solchen prekären Waffenstillstand, den ich mir so vorstellen kann, hin zu tatsächlichen, veritablen Friedensregelungen kommt, das halte ich dann eher für eine längerfristige Aufgabe. Und vielleicht muss man, wenn man über diese Szenarien nachdenkt, dann auch in Kategorien denken, die durchaus ein paar Jahre dauern können. Vielleicht ist ein Nachfolger von Wladimir Putin leichter imstande, den Krieg mit einem Friedensschluss zu beenden, als der Kriegsherr Putin, der ihn ja losgetreten hat. Das wäre für ihn wahrscheinlich besonders kompliziert, eine besonders große Herausforderung, einen Friedensschluss zu unterschreiben, mit dem Russland offiziell und dauerhaft akzeptieren würde, dass es eigentlich seine Kriegsziele nicht erreichen konnte.
Das heißt, wir müssen viel Geduld haben. Viel Geduld braucht auch die Ukraine, wenn sie in die EU aufgenommen werden will. Die Prozedur ist sehr lang. Finden Sie, das sollte beschleunigt stattfinden? Man sollte beide Augen zudrücken, was zum Beispiel Korruption in der Ukraine angeht, und sie schnell aufnehmen, um sie in die Europäische Union zu holen? Wäre das wichtig oder spielt in diesem ganzen Konflikt, mir ist ja aufgefallen, dass Sie eigentlich nur von einzelnen Europastaaten gesprochen haben und nicht von der EU. Die EU, weil sie ein politischer Zwerg ist, nach wie vor sowieso keine Rolle.
Es ist aus meiner Sicht zutiefst bedauerlich, dass die Europäische Union die Chance bisher nicht nutzen konnte oder nicht genutzt hat, nicht stärker genutzt hat, diese sicherheitspolitische Herausforderung, die der Ukraine-Krieg darstellt, für sich selbst zu nutzen, um entscheidende Schritte in Richtung einer größeren außenpolitischen, sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu unternehmen. Mhm. Wir haben leider, und da würde ich auch die Bundesregierung nicht vor Kritik verschonen, wir haben leider erlebt, dass natürlich nicht nur wir, sondern auch viele unserer Partner, denken Sie mal an die Polen, denken Sie an die Balten, alles auf die amerikanische Karte setzen. Olaf Scholz hat es ja überdeutlich demonstriert, indem er sagte, ich liefere die Leopard-Panzer dann, wenn die USA das auch tun. Er wollte also die Verknüpfung mit dem amerikanischen Partner, mit der Sicherheitsgarantie des amerikanischen Partners, mit dem Nuklearschirm der USA, die wollte er doppelt und dreifach absichern. Er hätte ja auch sagen können, ich mach's nur, wenn Spanien, Italien, Frankreich und Schweden das mit uns mitmachen, hat er aber so nicht gesagt. Die Gründe darüber, die kennen wir alle, die liegen in der militärischen Schwäche, in der Unentschlossenheit, in dem Nichtvorhandensein einer gemeinsamen militärisch relevanten Entscheidungsprozedur in der Abwesenheit von europäischer Führungskraft. Ich denke, in Washington hat man in diesen 11 Monaten des Ukraine-Kriegs zur Kenntnis genommen, dass Europa sich gerne wieder von Amerika abhängig macht. Wir können das als Außenpolitiker und als Europapolitiker bedauern und betrauern. De facto ist es aber leider so, und ich bin persönlich auch unglücklich darüber, dass diese Chance bisher jedenfalls nicht stärker genutzt werden konnte.
Bevor wir auf den EU-Beitritt der Ukraine noch zu sprechen kommen, vielleicht da direkt nachgehakt. Horst Helschig, Ihr Vorgänger bei der Münchner Sicherheitskonferenz als Leiter und davor außen- und sicherheitspolitischer Berater von Kanzler Helmut Kohl, hat mir mal erzählt, damals wurde die EU durch die deutsch-französische enge Verbindung vorangetrieben, ganz massiv. Da waren ganz direkte Träte zwischen ihm und seinem Pendant bei Mitterrand und auch eben zwischen Kohl und Mitterrand. Man hat ja das Gefühl, diese Deutschland-Frankreich-Achse, die funktioniert heute nicht mehr. Könnten wir nicht die EU wirklich dahin bringen, wo sie wie so viele andere gerne hätten, wenn Deutschland und Frankreich endlich an einem Strang ziehen würden?
Ja und nein, Herr Borg. Also ohne deutsch-französische Einigung wird weiterhin nicht viel passieren. Aber um Entscheidungen über die nächsten Schritte zu treffen, reicht die deutsch-französische Einigung nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren waren wir 9 oder 12 EU-Mitglieder, heute sind wir mehr als doppelt so viel. Mit anderen Worten, wir brauchen zwar den deutsch-französischen Kern, aber der muss ergänzt sein durch das Hinzutreten weiterer wichtiger Akteure, insbesondere aus dem Kreis der neuen EU-Mitglieder. Und da schaut man natürlich, schaue ich persönlich gerne auf unseren polnischen Nachbarn. Das ist ein großes europäisches Land. Mhm. Leider im Augenblick dadurch etwas gehandicapt, dass Polen im Streit mit der Europäischen Union liegt, wegen der berühmten Rechtsstaatsproblematik und auch belasteten deutsch-polnischen Beziehungen. Also im Augenblick schnurrt diese Maschine, die wir vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben haben, indem wir das Weimarer Dreieck gegründet haben. Also eine enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland und Polen, die schnurrt im Augenblick nicht so, wie sie sollte. Und Sie haben ja angedeutet, leider ist es auch im deutsch-französischen bilateralen Verhältnis im Augenblick nicht so, dass man sagen kann, da das harmoniert sozusagen bis in die Fingerspitzen. Und der entscheidende Punkt ist, können wir die Entscheidungsprozeduren der Europäischen Union dahingehend verändern, dass nicht jedes EU-Mitglied bei jeder Entscheidung, egal wie zweit- oder drittklassig sie ist, kostenlos, ohne Kosten für sich selber, ein Vetorecht einlegen kann. Das lähmt die Entscheidungsfähigkeit der Europäischen Union nicht nur bei banalen, zweitrangigen außenpolitischen Entscheidungen, sondern natürlich erst recht, wenn es ums Eingemachte geht, wenn es um solche Fragen geht, wie genau wollen wir jetzt die Ukraine unterstützen? Was sind unsere strategischen Ziele? Wie vertreten wir die gegenüber den USA? Wie reden wir mit China? Können wir mit China mit einer Stimme auftreten? Oder lächelt man in Peking still vor sich hin, weil man weiß, da kommen 27 einzelne Außenminister der Reihe nach an und jeder trägt ein etwas unterschiedliches Liedlein vor. Kein Wunder, dass man uns dann als EU außenpolitisch dort nicht ernst nimmt.
Bevor wir noch kurz auf China kommen, zur Ukraine. Sollte die EU die Ukraine schneller als andere Beitrittskandidaten aufnehmen in dieser Situation?
Also ich würde sagen, es ist gut und richtig, dass wir dieses im vergangenen Jahr dieses erste Signal, die Ukraine als ein künftiges EU-Mitglied zu betrachten, ausgesandt haben. Leider ist es so, dass bei aller Liebe für die Ukraine wir natürlich auch noch ein paar andere Themen im Blick haben müssen. Seit 2003, also seit exakt 20 Jahren, warten die Staaten des westlichen Balkan, denken Sie mal an Bosnien-Herzegowina und so weiter, auf die Verwirklichung der Beitrittsvision. Dafür gibt es Gründe, da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren, warum das so schwierig ist und warum die Voraussetzungen in dem einen oder anderen Staat auf dem westlichen Balkan eben leider auch noch nicht vorhanden sind. Aber wir können das Risiko nicht eingehen, jetzt die Ukraine sozusagen einfach an diesen Wartenden, seit 20 Jahren Wartenden, einfach vorbeiziehen zu lassen. Das wäre strategisch eine gewaltige Ohrfeige für die Staaten in Südosteuropa, die das nicht nur nicht verdient haben, sondern die auch Schutz und Einbeziehung brauchen. Und diesen Schutz und diese Einbeziehung wollen wir ja nicht nur anstreben, um denen einen Gefallen zu tun, sondern das ist unser ureigenstes Interesse. Wer sich mit dieser Region befasst, wird schnell feststellen, wie groß der Einfluss Chinas, von Russland ganz zu schweigen, in dieser Region in den letzten langen Jahren geworden ist, weil es mit der EU-Mitgliedschaft nur so ganz langsam voranging. Wenn ich sage ganz langsam voranging, dann ist das diplomatisch ausgedrückt. Im Grunde ist es überhaupt nicht vorangegangen. Mhm. Und da ist enorm viel Frustration erzeugt worden. Also wir müssen diese Frage der Geschwindigkeit der Ukraine-Einbeziehung ein kleines bisschen in Relation zu den anderen im Wartestand befindlichen Ländern behandeln. Leider ist das alles, wenn man es zusammennimmt, für Frau von der Leyen und für die Staats- und Regierungschefs in der EU ein schwieriges Puzzlespiel. Ich beneide sie nicht darum, den Versuch zu unternehmen, es hier allen gerecht zu machen, und zwar allen gleichzeitig.
Auch wenn es eine eigene Sendung wäre, noch kurz zur China-Politik. Da droht ja einiges. Die Aufregung um diesen Spionageballon ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Aber was mit Taiwan passieren kann und wie wir insgesamt im Moment mit China agieren müssen, ist ja auch so eine Frage. Sie haben schon gesagt, wenn da 27 Außenminister aus den europäischen Ländern auftauchen, dann lachen die Chinesen sich natürlich kaputt. Also auch da müssten wir ganz anders und gemeinsam agieren. Aber uns wirtschaftlich unabhängig machen, das schaffen wir doch gar nicht.
Ganz entscheidend ist, ich wiederhole es noch einmal, ob die Europäische Union imstande ist, gegenüber China, aber natürlich in gleicher Weise auch gegenüber Washington, mit einer Stimme zu sprechen. Wenn wir in China sagen können, hier tritt einer auf, der die Wirtschaftskraft und die politische Legitimität hat, für 450 Millionen Menschen zu sprechen, das ist zwar weniger als die Hälfte der Bevölkerung, die China hat, aber es ist mehr als nichts. Wenn wir dazu nicht imstande sind, wie gesagt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht hinreichend ernst genommen werden. China nimmt uns ernst. China wird jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz wieder ganz hochrangig vertreten sein. Der sozusagen höchstrangige chinesische Außenpolitiker, der bisherige Außenminister und neuerdings Staatsrat, das ist also noch eine Stufe oberhalb der Kabinettsmitglieder, Wang, wird in München erwartet und ich freue mich darauf, mit ihm das Gespräch darüber zu führen, wie China sich nun ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs zu diesem Krieg stellt, ob es Möglichkeiten gibt, China noch etwas weiter zu uns rüberzuziehen, ob es möglich ist, China dazu veranlassen, die Lieferung von sogenannten Dual-Use-Gütern, also von Gütern, die sowohl zivil wie militärisch nutzbar sind, nach Russland stärker zu kontrollieren. Also die Frage stellt sich, können wir damit rechnen, dass China seinen Einfluss, den es unzweifelhaft hat, auf Russland noch ein bisschen stärker zum Tragen bringt, um daran mitzuwirken, dass dieser Konflikt rascher beendet wird. Warum sage ich das so? Weil ich zwar weiß, dass China glaubt, Russland zu brauchen in der Auseinandersetzung mit dem großen Rivalen USA. Aber ich glaube auch, dass es für die chinesische Seite eher peinlich ist, jetzt seit einem Jahr als russischer Partner wie ein begossener Pudel dazustehen, der zuschauen muss, wie der Partner brutalste Kriegsverbrechen begeht, mit dem Einsatz nuklearer Waffen droht, etc. pp. Das kann für die chinesische Führung, die sich so sehr damit brüstet, dass sie die UNO-Charta respektiert und dass sie die Souveränität aller Staaten einschließlich der Ukraine zu respektieren bereit ist, das kann aus chinesischer Sicht nicht angenehm sein. Also hier habe ich ein ganz kleines Fünkchen Hoffnung, dass die chinesische Seite vielleicht doch bereit sein könnte, den Druck auf Russland ein kleines bisschen zu erhöhen. Und das wäre natürlich ganz was anderes, als wenn irgendwelche dritten Staaten in Peking vorsprechen. Russland braucht niemanden stärker als China in der aktuellen Lage.
Ist im Umgang mit China, aber auch mit anderen nicht-demokratischen Staaten eine feministische, moralische Außenpolitik, wie sie die Grünen und unsere Außenministerin fordern, eine Lösung? Kann das helfen oder muss man da nicht ganz anders agieren, gerade in der stillen Diplomatie? Oder ist das auch wieder die Unterscheidung zwischen dem Lauten, was man nach außen sagt und was dann auf den stillen Kanälen zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz passiert?
Also ich würde mich gegen den Eindruck wehren wollen, als wäre die deutsche Außenpolitik der letzten 30 oder 40 Jahre, die ich also einigermaßen überblicke, nicht auch stets wertegeleitet gewesen. Das war sie immer. Manchmal waren es vielleicht die falschen Werte, als wir gesagt haben, wir liefern niemals Waffen in Krisen- oder Kriegsgebiete. Aber das waren tatsächlich von uns so definierte Werte. Menschenrechte waren für uns immer wichtig. Also ich glaube nicht, dass wir uns den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass erst mit dem Einzug der Grünen ins Bundeskabinett die Werte eine Rolle spielen. Die Frage ist, wie geht man in der Auseinandersetzung zwischen, sagen wir mal, nackten außenpolitischen, strategischen oder gar kommerziellen Interessen auf der einen Seite um, also Friedensinteressen, Auseinandersetzungsinteressen, beispielsweise im Umgang mit bestimmten menschenrechtsverletzenden Regimen, denken Sie mal an Iran oder Nordkorea und so weiter. Und wie definiere ich das Verhältnis zwischen unseren, ich nenne es nochmal so, nackten Interessen einerseits und den hehren humanitären, menschenrechtlichen Vorstellungen oder klimapolitischen Vorstellungen andererseits. Das ist nicht erst jetzt, sondern schon immer die schwierigste und täglich neu zu erarbeitende Aufgabe jeder klugen Diplomatie gewesen. Diesen Kompromiss, und manchmal ist das ein schmutziger Kompromiss, zu dem man da gezwungen wird, immer wieder neu auszutarieren und nach einer Lösung zu finden, bei der wir unsere Werte nicht verraten, aber bei der wir unsere Interessen wahren. Und in keinem Fall ist das deutlicher zu sehen als beispielsweise im Falle China. Ich kenne niemanden unter den ernstzunehmenden deutschen Politikern, der vorschlägt, dass nun über Nacht sämtliche deutschen Milliardeninvestitionen in China abgebrochen werden müssen, weil wir menschenrechtspolitische Vorwürfe gegenüber China erheben. Auf der anderen Seite ist es eine richtige Frage, können wir, und wenn ja, wie genau, unsere menschenrechtspolitischen Sorgen und Nöte mit der chinesischen Seite so aufnehmen, dass unsere ökonomischen Interessen, die Interessen unserer Firmen, nicht in einer Weise belastet werden, die dann wiederum negative Auswirkungen auf Arbeitsplätze in Deutschland hätten. So hängt vieles miteinander zusammen. Und ich kann nur dazu raten, dass man diese täglich neu sich stellende Aufgabe der Findung der richtigen Balance zwischen Werten und den strategisch, politisch, kommerziellen Interessen auf der anderen Seite immer wieder neu finden muss. Das ist aus meiner Sicht, in meiner Praxis, die schwierigste Aufgabe. Und die kann man nur dann erfolgreich erledigen, wenn man von vornherein natürlich ein Wertegerüst und einen Wertekompass hat, der einen dabei leitet. Selbst wenn wir heute zugeben müssen, Herr Burg, dass manche unserer Werte vielleicht allzu idealistisch waren und nicht standhalten können, wenn dann so ein exzessiver Rechtsbruch stattfindet, wie ihn die Russische Föderation jetzt mit diesem Angriffskrieg exerziert hat. Da müssen dann tatsächlich Idealvorstellungen, wie wir sie gepflegt haben, mit der Idee von Partnerschaft mit Russland und bloß keine Belastungen in dem Verhältnis zu diesem großen Land aus den Belastungen des Zweiten Weltkriegs und so weiter, da müssen solche hehren Wertvorstellungen gelegentlich dann auch einer harten Überprüfung unterzogen werden. Und das hat Olaf Scholz ja durch die Zeitenwende-Rede vor einem Jahr sehr mutig eingeläutet. Die Zeitenwende ist allerdings noch lange nicht vorbei. Wir sind erst am Anfang.
Vielen Dank, Professor Wolfgang Ischinger, und eine erfolgreiche Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja, vielen Dank. Die guten Wünsche kann ich brauchen. Und mein Team auch, vor allen Dingen Christoph Heusgen, der jetzt mein Nachfolger ist als Konferenzleiter, der hat jetzt die schlaflosen Nächte, nicht mehr ich.